zwei Moderatoren, eine Sendung, ganz viel Bits und Bytes und einen Haufen von Problemen. Das ist die Formel für die nächste halbe Stunde. Ihr habt Radio Stadtfilter eingestellt und gehört das Digitalmagazin vom 31. Mai 2011 mit Kummerbox Live.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Mein Name ist Matthias Schüssler und mir gegenüber im Studio ist der Raul Röne-Melzer.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Moderatoren, das wird uns ja irgendwie nicht so ganz gerecht, oder? Weil eigentlich redet man in so Fall immer von Experten. Das ist das Zauberwort. Wenn die Medien von Experten reden, dann geht es um Personen, die nicht unbedingt wahnsinnig viel von der Sache verstehen, aber umso lieber darüber reden.
Lieber darüber reden und auch klug tönen.
Genau, und das ist ja eigentlich Stichwort zu uns beiden, oder? Also Kummerbox Live, auf jeden Fall, da geht es um Computerprobleme, um Fragen zu Software, Gadgets, Computer, Handys, um Sicherheit, um alles, was irgendwie mit der digitalen Welt zu tun hat. Und wir nehmen jetzt die Fragen durch, die ihr uns per E-Mail geschickt habt auf die Adresse vom Digitalmagazin, wo?
digital@stadtfilter.ch
Ist, genau, wunderbar. Du bist wach. Und
du bist Experte, weißt du.
Sehr schön. Und akute Fragen könnt ihr uns ins Studio übermitteln per Telefon 052 203 31 00, oder wenn ihr eine Frage in 140 Zeichen unterbringt, dann auch per Twitter.
Hashtag digital, Stadtfilter.
Stadtfilter.
Stadtfilter, okay. Du hast jetzt Stadtfilter entschieden.
Ist ja gleich. Also Hashtag. Ihr müsst einfach den nehmen, den wir schauen hier im Studio. Aber im Grunde genommen wäre es egal. Also bevor es jetzt losgeht, wir haben ja mal die wunderbare Rubrik Spiess umdreht eingeführt, wo wir Fragen stellen. Und da habe ich eine Frage für unsere lieben Hörerinnen und Hörer.
Es geht um spannend.
Musikverwaltung. Ich habe zwei Computer zu Hause, einen Windows-Desktop-Rechner, ein MacBook, und die Musik ist auf dem MacBook drauf, weil das wird mit dem iPhone und dem iPod synchronisiert. Jetzt habe ich aber lange Zeit ein altes MacBook mit einer kleinen Festplatte gehabt, wo nicht die ganze Musik drauf Platz gehabt hat, und darum ist ein Teil von dieser Musik auf der Windows-Festplatte dort rum. Und jetzt habe ich ein neues MacBook mit genug Platz und möchte gerne diese Musik zusammenlegen. Und zwar die einfach nehmen, die fehlen auf dem MacBook. Und jetzt könnte man ja einfach quasi die Bibliothek fortrühren und alles zusammenlegen und neu importieren. Aber das wollte ich nicht, weil
das ist der Sinn von der Sache.
Das iTunes hat ja schöne Playcounts, das zählt, wie viel Mal dass man ein Stück abgespielt hat. Heisst, man kann ein Stück, kann man sagen, spielen wir die Stück, wo ich am meisten abgespielt habe. Über 25 Mal. Und dann habe ich das. Und das würde natürlich verloren gehen, wenn ich das einfach würde fortrühren. Und darum ist die grosse Herausforderung, herauszufinden, welche Stück auf dem Windows-Rechner vorhanden sind, die aber nicht auf dem MacBook sind. Die haben völlig unterschiedliche Ordnerstrukturen und so. Wie macht man das?
Über einen Hash-Summe abgleichen.
Ja, ja, genau. Aber wie macht man das einfach?
Selber programmieren. Ja, Nein, das ist. Ich glaube, das gibt sicher etwas, aber ich habe das nicht gerade so im Bild, was ich habe es nie gebraucht. Aber es gibt sicher Lösungen.
Ja,
also Lösungen, wenn man es auch muss selber machen mit der Programmiersprache, sagt man von der Idee.
Ich will eine einfache Lösung. Ich will nicht programmieren, ich will sagen, da ist der eine Ordner, da ist der andere Vergleich. Sag mir, welche Dateien nur am einen Ort vorhanden sind. Und zwar, die können, auch wenn es unterschiedlich heisst, so, also eine kleine Aufgabe. Mm-hmm. Falls ihr da eine gute Lösung habt, wäre ich euren Mann, schickt das auf digital@stadtfilter.ch.
In Source Code oder kompiliert?
Als ausführbare als Programm am liebsten, wo ich nur kann sagen, das...
Auf Mac oder Windows?
Das wäre mir lieber auf dem Mac, aber das wäre mir auf eine Art fast ein bisschen gleich. Also das ging auf beide Wege. Aber jetzt kommen eure Fragen, die wir beantworten, hoffentlich. Frage vom Roland aus Andelfingen. Wir haben unsere Datenbank überarbeitet und wollen im Excel-File mit Access die Suchabfrage machen. Also Access zum Suchen, Excel als irgendwie Datenspeicher. Und auf jeden Fall ist das aber gar nicht das Problem, weil das funktioniert auf dem PC. Für den Mac gibt es Access anscheinend nicht. Haben Sie da einen Lösungsansatz? Haben wir als Experten für unmögliche Fälle?
Also mir ist nicht bekannt, dass es irgendein Access Read oder ein Access im Allgemeinen für den Mac gibt. Also für den Mac gibt es eigentlich den FileMaker. Dort ist eigentlich so das Datenbankprogramm, das mehr oder weniger simple Datenbankprogramm. Oder wie siehst du aus, Matthias?
Ja, also das ist eigentlich auch das. Also wenn man gerne eine Datenbank haben, die man kann unter Windows und Mac brauchen, dann ist eigentlich FileMaker tatsächlich Stichwort. Das gibt es für beide Plattformen. Ist von mir aus gesehen eher einfacher zu brauchen oder deutlich einfacher zu brauchen als Access. Wäre vielleicht auch da eine gute Sache und ja.
Aber wenn jetzt Daten, also er schreibt von mir, dann nehme ich mal an, er schreibt im Namen von der Firma, nicht von sich selber. Nehme ich jetzt mal an und ich würde sagen, bei einer Firma, die so rasant wächst oder wo man merkt, rasant Daten wachsen, sollte man vielleicht auf eine SQL-Bank zu retrogreifen und mit Excel vielleicht dort als Datenimport oder Export oder Visualisierung vielleicht brauchen oder mit einem Webinterface, aber da braucht es schon einen Profibereich und einen Programmierer, der das macht.
Also, irgendeine Serverlösung, wo man mit einem Webinterface kann drauf zu. Das wäre natürlich schick, weil dann kannst du mit dem iPhone und mit dem Android und mit der PlayStation und wie auch immer drauf.
Ja, absolut, ja.
Aber so weit wollen wir es nicht treiben und wenn es ganz einfach ist, wenn sie sagen, wir haben jetzt das Access schon, wir haben jetzt uns das erst überlegt, nachdem wir uns schon für eine Datenbank entschieden haben, dann gibt es eigentlich nur Windows auf Mac ausführen. Das geht auf verschiedene Methoden, mit verschiedenen Methoden. Bootcamp ist die eine Möglichkeit, da macht man einfach eine Partition auf dem Mac, installiert dort Windows und kann beim Aufstarten auswählen, ob man das eine oder das andere will. Ist natürlich nicht praktisch, für den Fall wäre es jetzt wahrscheinlich explizit nicht praktisch, weil dann muss er immer eine Abfrage machen. Also wenn er eine Abfrage machen muss, muss er umschalten, muss sich das aufschreiben, wieder zurückwechseln.
Das sehe ich jetzt nicht wirklich.
Dann kann man die zweite Lösung nehmen, das ist eine virtuelle Maschine, wo das Windows in dieser virtuellen Maschine reinläuft. Da gibt es verschiedene Lösungen, Parallels, Desktop, VMware, Fusion. Aber VirtualBox wäre gratis. VirtualBox von Sun ursprünglich
Oracle. Heute
Oracle kann man gratis abladen. Das Windows muss natürlich trotzdem haben.
Also was ich jetzt noch nicht weiß.
Privat
ist gratis. Aber was ich jetzt nicht weiß, ist, ob dann nicht wie heißt es wieder? Die Box?
VirtualBox,
Entschuldigung, dass dort nicht abgekapselt ist, dass man dort auch zugreifen kann. Das ist vielleicht nicht, muss man vielleicht noch schauen.
Das ist so ein bisschen abgekapselt. Also über Zwischenablage kann man Sachen austauschen. Wenn es ein bisschen komfortabler müsste gehen, dann wäre sicher eine von den beiden kommerziellen Lösungen komfortabler. Dann kann man es ein bisschen nahtloser oder nahtärmer machen.
Dann spielen wirklich die Programme ineinander rein, ohne dass man es merkt, dass die auf zwei verschiedene Systeme laufen.
Genau. Und die dritte Lösung wäre Crossover Mac. Also das ist so ein Projekt, wo man versucht, Windows-Programm auf Mac und auch unter Linux zum Laufen zu bringen, ohne dass es wirklich ein Windows braucht, indem da die Schnittstellen einfach nachprogrammiert werden.
Genau.
Tönt sehr praktisch, aber ich weiss nicht, wie gut das funktioniert. Hast du das schon
ausprobiert? Ich kenne das Open-Source-Projekt von dem, das heisst Wine auf Linux.
Ist aber ein bisschen geniet, oder?
Also je nachdem, was man es braucht. Also teilweise geht es, teilweise nicht. Und das Crossover ist ja speziell für Office-Anwendungen gemacht und dort sollte es eigentlich mehr oder weniger gehen, aber ich weiss, kommt auch darauf an, welche Version und. Also, einfach so Garantie abgeben, wollte ich da nicht.
Nein, das machen wir sowieso nicht. Also immer alles ohne Garantie.
Ohne Gewähr, wie es so schön heisst.
Absolut. Der Ernst ist am Ende von seinem Latin. Er hat ein Pentium 4 mit Windows 7 aufgerüstet.
Okay.
Ist ja schon mal erstaunlich, dass das geht. Also funktioniert aber außer die Onboard-Soundkarte. Ich habe 4 verschiedene PCI-Soundkarten installiert, ohne Erfolg. Windows 7 erkennt sie nicht.
Ja gut, da gibt es mal 3 Lösungsansätze, wie ich mal sagen. Wenn du genau weißt, was für einen Chipsatz oder was für ein Motherboard du hast, geh mal auf die Herstellerseite und schau mal nach einem passenden Treiber für Windows 7 und du installieren. Sonst schau auch noch dort auf der gleichen Seite, sollte vielleicht noch eine Firmware haben für die Sache, also für die Hardware. Und du die mal nach der Anleitung installieren und fertig installieren, sonst kann man da noch etwas verheizen. Aber es ist überhaupt, das ist überhaupt ein Wunder, dass Windows 7 auf deinen 11 Jahre alten PC, also ein Prozess, der 11-jährig ist,
drauflauft. Pentium 4 ist uralt, ja.
Also es ich ist auch 90 ist der entwickelt worden.
Es hat ihn, glaube ich, noch bis irgendwie 2003 und 2004 so gegeben, aber dann, also erst, ich hätte schon das nicht gemacht. Und ich würde jetzt da einfach wahrscheinlich mal schauen, ob es einfach geht, externes USB-Soundgerät probieren, das anschliessen. Ja. Wenn USB geht, dann geht das wahrscheinlich. Da gibt es so externe USB-Soundkarten, heissen die häufig, so meistens für unter 100 Stutz gibt es die im Fachhandel. Da musst du auch nichts einklüttern in deinen Rechner. Und wenn es nicht geht, ist wahrscheinlich dein Kompi dann einfach nicht mehr. Dann musst du vielleicht doch mal einen neuen kaufen.
Ja, ich sage mal, wenn ich nicht mal, der ist jüngstens ist ja 60 und ja, da kommt es auch nicht mehr so vor.
Ja, ich habe einfach festgestellt, unsere Hörer haben tatsächlich eine Vorliebe für alte Hardware. Wir haben jetzt immer wieder so Fragen gehabt von Leuten, die alte Kompis haben, die keinen Bock haben aufzurüsten. Das ist auf eine Art ja eigentlich auch noch sympathisch. Also nicht Abfall produzieren, sondern die Kiste im Betrieb halten, so lange wie es geht. Und nicht da so die Wegwerfgesellschaft pflegen, finde ich noch gut. Man läuft halt immer wieder dann irgendwann am Punkt kommt man an, wo wenn man wirklich will aufrüsten oder muss aufrüsten, dann muss man dann halt doch einmal ins Ohrröpfen
beißen. Es ist halt eine schnelllebige Branche.
Ja, das ist es. Und ein ähnliches Problem hat der Kurt. Der hat einen neuen Monitor, aber einen 6-jährigen Dell-Computer. Also Dell ist wurscht. Also einfach,
sechsjährig ist der Computer.
Also streichen das Dell raus. Wir machen keine Werbung
es für Dell. Es könnte auch ein HP oder IBM sein.
Genau. Der zahlt, wird genannt. Also Sponsoren da. Entschuldigung, wir können ja keine Werbung, aber Sponsoring wäre erlaubt. Herr Dell. Der Mike. Ich habe übrigens mal den Michael Dell getroffen in Zürich vor ganz vielen Jahren.
Okay.
Und 5 Minuten mit dem Gerät und es ist nicht so wahnsinnig berauschend. Ich glaube, der Michael Dell ist ein bisschen, irgendwie nicht so ein charismatisch. Aber wir kommen vom
Thema. Er verkauft seine Hardware rein über seine Person.
Nein, auch seine Hardware hat jetzt nicht so, sprüht nicht so von Ideen und Innovation und so. Wie auch immer, der Kurt.
Es geht wieder um den Kurt, hä?
Genau. Der hat einen alten Kompi, aber einen neuen 23 Zoll Widescreen Monitor mit Seitenverhältnis 16:9. Hat VGA und DVI-Kabel korrekt angeschlossen. Also eigentlich braucht er nur...
Eins von beidem lang.
Genau.
Ich würde DVI...
Wäre besser, weil bietet die bessere Qualität sein, ist digital, das andere analog, aber je nachdem. In der Betriebsanleitung steht, es sei keine Treiberinstallation erforderlich. Leider habe ich nur im Betriebsmodus 4:3 ein gutes Bild. Bei der Einstellung Fullscreen wird alles verzerrt, oval und unscharf. Die Bildschirmauflösung ist 1024 auf 768 Pixel.
Ja.
Was schliessen wir da draus?
Mir oder ich? Da stellt man sich mal zwei Fragen für mich. Mit was für Auflösung sollte der Monitor betrieben werden? Das steht eigentlich in der Spezifikation vom Monitor.
Wir können aber vermuten, dass es sicher mehr ist. Also wahrscheinlich irgendetwas im Bereich Full HD, könnte ich mir vorstellen. Also 1920 auf 1080 Pixel.
Und dann ist die Frage, ob die Grafikkarte, die es in seinem 6-jährigen PC hat, ob die Auflösung vom Bildschirm unterstützt. Und dann, wenn nicht, dann gibt es entsprechende Verzerrungen leider, wenn es zu klein ist.
Ich glaube, du hast da damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, die Grafikkarte bringt einfach nicht so ein gutes Signal raus, wie es für den Monitor nötig wäre. Also,
und wenn es noch Onboard-Karte ist, dann eher weniger. Wenn es eine separate ist, eher ja, aber...
Die sind, also vor 6, da hat sich schon einiges zu tun. Und das, wenn das dazu mal nicht so eine wahnsinnig gute Grafikkarte war, dann bringt die einfach die Auflösung nicht raus und die tut ihr das Beste, aber das langt halt nicht für den Monitor.
Nein.
Müssen wir halt auch Grafikkarten austauschen. Und da wäre schon...
Kostenfrage und Nutzenfrage.
Ja, also da ist wirklich die Empfehlung, tun das so etwas vor dem Kauf kontrollieren. Ja. Schaut, ob die Grafikkarte, die ihr habt, zu dem Monitor passt. Also das ist nicht gesagt, dass ein brandneuer Monitor zu so einem alten Kompi wirklich passt.
Und auch bei den neuen solltet ihr dann schauen, dass die Frequenz von Monitor und Grafikkarte übereinstimmt und wenigstens ein Frequenzband miteinander teilen können. Weil das ist auch noch wichtig. Wenn nicht, dann habt ihr mehr von euch vom Angebot blenden lassen, statt von euch vom Monitor rieseln lassen.
Und eben, also da muss man generell sagen, brandneue Hardware mit uralter, also eine Komponente brandneu, andere Komponente uralt, das ist häufig harmoniert, das halt nicht wahnsinnig gut. Oder ihr könnt es nicht ausreizen und an sich ist dann ein bisschen Geld ausgegeben, wo es dann nicht voll bringt. Oder? Also,
aber man muss sagen, beim Monitor sieht es wenigstens gut aus auf dem Schreibtisch.
Ja, also grundsätzlich ist natürlich so ein Full-HD-Monitor etwas Lässiges, obwohl ich habe dann schon meine... Ich habe mal mit so einem 30-Zöller geschafft und der war dann so gross gewesen, dass ich meine Dokumente nicht mehr gefunden habe, weil wenn ich auf nach rechts rüber geschaut habe, ist das dort irgendwie weit hin gewesen.
Du hast Fenster. Also am Ende vom Arbeitstag Halskehre gehabt, weil dein Kopf zuerst bewegen musste.
Ja, genau, also der müsste dann fast schon rund sein, weißt du, dass es dich ja so ein bisschen umgibt. Und
dass einfach das Sichtfeld umgibt, ja.
Ja, genau. Und also man kann es auch übertreiben mit dem grossen Monitor, wollte ich da damit nur sagen. Wieder eine Frage von Komponenten, wo man sich wundert, ob die zusammenpasst. Cornelia, mischt ein Aspire Netbook mit Windows 7 Starter Edition, wo sie für die Reise, fürs Umreisen gekauft hat, zusammen mit Photoshop, rührt das in den gleichen Topf und das Gerät hat eine Bildschirmauflösung von 1024 auf 600 Pixel bei einer Diagonale von 10,1 Zoll und jetzt hat sie aber gemerkt, dass der Photoshop, den sie da in die Gleichung einführt, eine Auflösung von 1024 auf 768 Pixel braucht. Dumm gelaufen.
Ja, liebe Cornelia, die Netbooks sind klein und schick und sehen auch gut aus und passt auch gut in die Handtasche. Sie sind denkt, dass man eigentlich mehr schnell seine E-Mails unterwegs checkt, Tabellenkalkulation oder das Textdokument kurz vor der Präsentation kann korrigieren oder ändern. Ja, für das sind sie genau. Da. Aber zum ernsthaft, zum Grafiken bearbeiten.
Zum Twitteren.
Twitteren.
Mit Hashtag ja,
natürlich. Nicht vergessen.
Zum das nochmal.
Auch zum Grafik bearbeiten sind sie nur bedingt geeignet. Vor allem im Film müssen wir heute damit anfangen. Sprich, Photoshoppen. Das heisst, wirklich Bilder bearbeiten. Für das ist wirklich nicht gedacht. Eventuell geht es mit GIMP Photo, das haben wir ja in der Sendung 110 besprochen. Das wäre vielleicht mal eine Option, aber...
Genau, also da muss man einfach wirklich ein bisschen
für
schauen.
Das sind sie nicht gebaut.
Auch da darf ich das jetzt böse sein mit unseren Hörern und sagen, überlegt doch bitte einfach, bevor ihr etwas kauft, ob das sinnvoll ist. Tönt eure Bedürfnisse abklären und...
Könnt ihr noch böser sein?
Ja.
Verlangst du nicht ein bisschen zu viel?
nein, das nicht. Also, ich habe jetzt eine kleine, da ist jetzt eigentlich das Kind schon im Brunnen eingefallen, ja. Ich habe ein kleines Hilfsmittel, das heisst Give Me Space. Also das heisst ja. Wahrscheinlich Give Me Space, kürzt auf GIME Space Desktop Extender Edition auf sites.google.com. Link findet ihr in unseren Shownotes dann in 1-2 Tagen. Könnt auch googlen nach Give Me Space. Das Programm kann in der teureren Version könnt ihr da sagen, enable scrolling in vertical direction und dann macht es euch so einen virtuellen Desktop, der dann grösser ist als der Desktop, der angezeigt wird und dann könnt ihr so nach oben scrollen und dann bringt ihr den Photoshop drauf. Es ist natürlich tödlich zum Arbeiten, aber ja. Man kann es wenigstens brauchen. Also es ist nicht ganz, würde sagen, so als absolute Notlösung geht es 12,50
Also wenn man kurz vor der Präsentation muss noch ein paar rote Pixel raushauen, weil es nicht gut aussieht, ja, aber ernsthaft arbeiten, nein.
Nein, also für wirklich zum Arbeiten ist schwierig, aber ihr bringt wenigstens den Photoshop zum Laufen und er motzt nicht mehr und sagt, es geht nicht, oder?
Genau.
Ja. Hans-Peter hat eine Frage zu Windows 7 Office 2007 und der Helvetica-Schrift. Er hat das Gefühl, er sagt, die aber nur in Office 10 vorhanden zu sein scheint. Meine Kollegin hat sie in Office 10. Wie kann ich sie dort holen und bei mir installieren?
Ja, dort holen und mir installieren, das ist wahrscheinlich eher so eine rechtliche Frage teilweise. Dass er, aber bei Schriften weiss ich das nicht so genau. Aber welche Stift das Programm installiert, weiss ich auch nicht genau, aber der Experte kann nicht alles wissen. Es gibt die Möglichkeit, unter Systemsteuerung Schriften zu installieren. So viel ich das noch in Erinnerung habe, ich habe es schon länger nicht mehr gemacht. So habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung, dass man unter Systemsteuerung und Schriftarten kann installieren und entsprechend also das ganze Paket zum Beispiel sind meistens CTF-Files.
Ja, genau. Also du hast so das Wesentliche gesagt. Also bei Office 10, er meint wahrscheinlich 2010, ist die Schrift nicht vorhanden. Microsoft hat keine so Schriften lizenziert, die wirklich etwas kostet, wie die Helvetica zum Beispiel. Wo man jetzt müsste bei linotype.com, den kann man sich kaufen. Kostet halt ein bisschen etwas.
Schriften sind teuer.
Microsoft liefert so Schriftenklon mit. Zum Beispiel Arial ist ja eigentlich nichts anderes, wieder so ein relativ schlechter Klon, abgekupferte Variante von dieser Helvetica. Aber eben, die richtige Schrift muss man kaufen. Und ihr könnt jetzt aber, sie arbeiten im gleichen Büro, so ganz klar hat das nicht geschrieben. Mhm. Wenn sie im gleichen Büro arbeiten, dann wäre es allenfalls erlaubt, dass die dann brauchen, dass die Lizenz hat, tatsächlich, ihr dürft die im Büro brauchen. Da müsst ihr aber einfach wirklich abklären, dass zuerst die Lizenzbestimmungen durchlesen. Ich habe hier einen Link zu der Fontlizenzierung, zum Beispiel bei Linotype. Ich habe das nicht durchgelesen, es ist mir ein bisschen zu mühsam. Das müsste ihr selber
das sind machen. Sehr lang, das ist sehr, meistens Advokatendeutsch und sehr lang ausgeführt, dass man auch sehr gut rauskommt.
Und wenn ihr das herausgefunden hättet, dass das in Ordnung wäre oder mit eurem Gewissen könntet vereinbaren, ich sage es jetzt mal so, dann könntet ihr tatsächlich die Schrift aus dem C-Windows /Fonts rausholen. Dort liegen einfach die so als Dateien drin. Die kann man dort rauskopieren, wenn man eine andere Datei aus einem anderen Ordner auch rauskopieren würde, auf den anderen Rechner übernehmen, dort wieder das C Windows Fonts einrühren und dann geht das eigentlich. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch so ungefähr Zeit für eine Frage. Hättest du lieber ein iPhone-Problem oder ein Office 2010-Problem?
Office 2010, mit dem tue ich mich gerade momentan beschäftigen.
Alles gut, so wie der Walter auch. Der findet, da gibt es jetzt Menübänder für Kinder mit ganz vielen Bildchen für einen Lesekundigen, deshalb vollkommen unübersichtlich. Kann man das auch zu einer schriftlastigeren Version ändern?
Mein Gott, Walter! Entschuldigung, der Karl Lauer, der hat müssen sein. Ich muss dir sagen, ab Version 2007 ist das Office optisch ein absoluter Kindergeburtstag. Und für langjährige Benutzer ist es das wirklich gewöhnungsbedürftig, weil die Menüs in dem Sinn nicht mehr gibt, sondern die Ribbon-Oberfläche.
Ribbon, genau. Der Ribbon. Ribbon.
Die Ribbon-Menüs, die sind wirklich eigentlich Standard jetzt bei Microsoft. Die wollen das auch strikt durchziehen. Da kann man nicht irgendwie mit der Option sagen, nein, das will ich nicht mehr. So, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob es fürs 10 auch schon wieder ein Plugin gibt, wo man da fürs 2.7 gibt. Hat es ein Plugin gegeben?
Es hat so ein Plugin gegeben, das dann die Menüleiste wieder bringt. Da könnte ich raus. Ich glaube, das haben wir sogar schon durchgebettet.
Ja.
Es ist einfach, das Problem ist halt wirklich, dass das Menü kommt nicht mehr zurück. Das bringt es nicht mehr. Also du musst dich mit dem anfreunden. Wenn du willst Office, Microsoft Office weiterhin brauchen, dann, musst du hast keine Wahl, du wirst gezwungen. Ja.
Und was für Alternativen gibt es, haben wir auch schon durchgebettet. Nein, also was ist bei anderen Software, wird das ebenfalls kommen. Es wird eigentlich sozusagen einen Windows-Standard versuchen zu machen. Und ja, genau, man muss also halt mit dem schönen, bunten, heilen Welt muss man halt leider leben.
Es ist so, es zeigt sich, Menüs verschwinden so langsam. Was man kann machen, man kann einfach mit Tastaturkürzel arbeiten, also sich die Tastaturbefehle einprägen, ist man tendenziell sowieso schneller. Mhm. Also zumindest so ein bisschen für das, was man häufig macht, kopieren, einfügen, also, formatieren. Man kann Formatvorlagen Tastaturkürzel zuordnen. Da kommt man relativ zackig vorwärts und dann braucht man das Menü gar nicht. Das Schöne am Office 2010 ist, man kann die farbige bunte die Leiste einklappen und dann hat man fast nur noch das Fenster, wo man drin schafft, also sein Textfenster zum Schreiben. Und wenn man dann eben sich seine Arbeitsumgebung so eingerichtet hat, dass man das Wichtige über Tastaturkürzel machen kann, dann braucht man die Menüs gar nie mehr oder nur noch höchst selten. Vieles kann man auch über das Kontextmenü, also Rechtsklick, und dort hat man dann so die wichtigsten Befehle, wo dann zum Teil tatsächlich dort noch eine Bezeichnung haben. Also das wäre so ein bisschen ein Ausweg. Und was man auch noch machen kann im neuesten Office 2010, das ist 2007 noch nicht gegangen, man kann sich eigene Menüleisten oder Abschnitte einrichten und dort kommen dann die Symbole ein bisschen grösser und haben meistens unten durch noch so eine Beschriftung, dass man auch noch kann, dass man nicht nur auf den Look muss gehen, auf die Optik, sondern auch noch nach Text kann gehen. Das geht einfach mit einem Rechtsklick auf die sogenannte Multifunktionsleiste oder Ribbon auf Englisch, dann Menüband anpassen. Dort gibt es rechts die Hauptregisterkarten, dort kannst du eine neue Gruppe machen. Das ist einfach ein Abschnitt, wo du die Befehle kannst einrühren kannst, die du häufig brauchst. Oder kannst du eine ganze neue Registerkarte machen, wo dann einfach alle Befehle, die du häufig brauchst, sammelst. Die findest du links, kannst du dort auswählen, dann markieren und überkopieren auf rechts in deine eigene Leiste rein, in dein eigenes Menüband rein. Und dann sieht es ein bisschen mehr nach dem aus, was du wahrscheinlich willst. Aber ich würde empfehlen, wirklich einfach Menübefehle in dem Moment. Ist sowieso eine gute Sache.
Es klingt komplizierter, was der Matthias gesagt hat, als es ist. Wenn man es macht, ist es ziemlich einfach, um das zu erstellen, muss ich also dazu ergänzen.
Genau, so ist es. Ja, und das ist es fast schon wieder gewesen mit Kummerbox Live. Jetzt, wo alles wieder funktioniert, ist unsere Begeisterung für Digitaltechnologie doch wieder hergestellt. Und falls nicht, Raoul René, was machen wir dann? Ich hätte eine Idee.
Du hättest eine Idee?
Ich brauche aber ein bisschen Musik dazu.
Okay.
Wir werden Cowboys. Wir hängen den Computer an den Nagel und werden Kuhbub. Wie findest du das? Lagerfeuer.
Ja, mit zwei linken Händen, da würde ich glaube ich...
Kannst du es nicht anzünden? Schlafen unter freiem Himmel?
Das wäre jetzt glaube ich das grosse Problem.
Wir hätten kein Gedränge mehr in der S-Bahn
in der Schweiz.
Ja. Unbegrenzte Freiheiten.
Wieso nicht?
Whisky, Saloon, Schlägereien.
Ich tue jetzt nicht in Begeisterung aus, Alter, ich glaube, mein Chef los zu.
Naja, was könnte man sonst noch machen? Kälber kastrieren?
Okay, ich bin begeistert.
Okay. Irgendwie wird das auf der Tour dann doch ein bisschen monoton, das Cowboy sein, oder?
Ja, wenn es immer jeden Tag das gleiche ist, Woche für Woche, Monat für Monat.
Jahr für Jahr.
Und immer das Gemüttertier noch neben zu einem grüßt in der Natur.
Genau. Vielleicht bleiben wir doch der Computertechnik treu. Falls wir nicht Cowboys werden, am 26. Juli gibt es wieder Kummerbox live. Schickt die offenen Fragen einfach per Mail auf digital@stadtfilter. Ihr kommt dann noch vorab vor der nächsten Sendung eine Antwort per E-Mail über. Zeitnah nennt man das, glaube ich, digital@stadtfilter.ch. Zeit, weiss der Experte. Und ihr dürft auch Lob, Tadel, Themenwünsche äußern. Nächste Woche reden wir über eine grosse Gefahr, die am Internet droht. Es könnte nämlich sein, dass am Internet die Adressen ausgehen. Falls man das Problem nicht kann lösen. Man kann das Problem lösen.
Ja, wo wohnt denn das Internet?
Das Internet ist überall und der Willi Huber vom Schweizer Domänenverwalter Switch sagt, wie man das Problem löst.
Da bin ich
nächste Woche im Digitalmagazin. Das war es. Es verabschiedet sich der Matthias Schüssler.
Und der Raoul René Melzer. Ciao zusammen.
Zukünftige Cowboys. Tschüss miteinander.